Schönen guten Tag und moin zusammen. Regelmäßige HörerInnen erwarten an dieser Stelle die Standardeinleitung in die Druckwelle, angeführt von druckvoller Musik. Und keine Sorge, das kommt gleich auch noch. Ich möchte nur ganz kurz erklären, was Sie in der folgenden Episode erwartet. Sie ist mal wieder etwas anders. Ich war nämlich auf einer Außenmission, genau genommen war ich in Karlsruhe. Dort haben ausgewiesene Experten darüber diskutiert, welchen Einfluss künstliche Intelligenz auf die additive Fertigung nehmen wird. Gastgeber im Steinbeis-Haus der Hochschule Karlsruhe waren Professor Franz Josef Villmer und Professor Florian Finsterwalder. Mir ist es gelungen, gleich 5 der Referenten mit einem kabelgebundenen Mikrofon einzufangen. Sie hören gleich Nikolai Zapernik, der als CSO von EOS die Entwicklung und Umsetzung der Vertriebsstrategie des Docker-Giganten auf globaler Ebene leitet. Dann folgt Dr. Erik Klemp, verantwortlich für Additive Manufacturing und Fuel Cells bei White Cell Eisenhut. Zuvor war er unter anderem Geschäftsführer im Voestalpine Additive Manufacturing Center und Geschäftsführer im DMRC Paderborn, dem Direct Manufacturing Research Center an der dortigen Uni. Dritter Gast ist einer der Mitveranstalter der Tagung, Professor Franz Josef Villmer. Er bezeichnet sich selbst als Dinosaurier der deutschen AM-Szene. Er hat nämlich schon ernsthaft in den 90er Jahren Lehrveranstaltungen zum Thema angeboten. Vierter im Bunde ist jemand, der ähnlich viel Erfahrung in der Branche hat, nämlich Michael Eichmann, Director Business Development EMEA beim Druckergiganten Stratasys. Außerdem ist er Vorsitzender des Fachbeirats der Rapid Tech in Erfurt. Last but not least am Mikro Kunststoffexperte Dr. Stefan Josupeit, Leiter der Pulverbettfusion bei der Forward AM Technologies GmbH, unlängst hervorgegangen aus dem BASF-Konzern. So, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, genug der Vorrede, jetzt aber ab nach Karlsruhe. Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 90. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute melde ich mich mal wieder nicht aus dem Studio in Düsseldorf, sondern ich bin in Karlsruhe, genau genommen im Steinbeis-Haus der Hochschule Karlsruhe. Hier findet heute eine Tagung statt, geht um additive Fertigung und KI als Innovationsmotor, insbesondere im Hinblick auf die Automobilindustrie. Die Vorträge laufen noch. Den ersten Vortrag hat gehalten Nikolai Zapernik von der EOS. Super spannend und ich hatte das große Glück, ihn direkt abgreifen zu können. Er sitzt jetzt hier neben mir. Ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen und ich bitte ihn, sich zunächst selbst kurz vorzustellen. Hallo, Herr Zapernik.
Herr Asche, schön, dass ich hier dabei sein darf. Ja, mein Name ist Nikolai Zapernik. Ich bin Geschäftsführer bei der EOS GmbH. Wir sind ein mittelständisch familiengeführtes Unternehmen mit Pionier in der 3D-Druckwelt. Wir stellen Equipment zur Verfügung auf der Metall- und auf der Polymer-Seite. Unser Fokus ist Produktion, das heißt, wir konzentrieren uns auf ein B2B-Geschäft und unsere Anlagen sind reine Produktionsanlagen, die zwei klare Richtungen verfolgen, nämlich einmal höhere Produktivität, damit auch Auslastung OEE und die Kosten, die wir nach vorne auch weiter runtertreiben wollen.
Okay, perfekt. Lieber Herr Zapernik, 2 Fragen habe ich vorbereitet. Die sind absichtlich sehr offen, weil die gleichen Fragen werde ich hoffentlich heute noch mit ein paar anderen Experten klären können. Die erste Frage, wir sind hier wie gesagt auf einer Tagung, wo es um die Kombination AI und KI, additive Fertigung und künstliche Intelligenz geht. Die erste Frage, was ist Ihre Einschätzung, wo und wann wird die künstliche Intelligenz die additive Fertigung umkrempeln? In welchen Technologien, in welchen Produktionsphasen, in welchen Branchen?
Vielleicht mal vorab geschickt, wenn wir über Drucken sprechen, dann ist das ja nur ein Teil eines Gesamtprozesses. Das heißt, die Wertschöpfung bis zu einem finalen Bauteil geht ja von der Software über CAD/CAM auf die Maschine, dann entpulvern, färben teilweise, auf der Metallseite auch Wärmebehandlung. Das heißt, ganz, ganz viele Einzelschritte. Aber wo ich einen ganz klaren Benefit sehe, ist in dem Druckbereich an sich. Unsere Anlagen haben viele, viele Sensoren in der Maschine. Wir lesen Gigabyte an Daten aus pro Druckjob und wie es halt so ist, die künstliche Intelligenz findet sich in diesen Daten deutlich schneller zurecht, als wir das manuell und händisch machen könnten. Deswegen glaube ich, der erste klare Anwendungsfall ist, dass man aus diesen Daten einer Maschine einen optimierten Betrieb einer Anlage ableiten kann. Das hat Auswirkungen auf die Produktionsqualität zum einen, auf die Kosten, also Ausschussraten, aber eben auch ganz klar im Thema Service. Da sind wir heute schon dran, vorschauend, also Predictive Service anzubieten. Und das wird natürlich zunehmen, je mehr Datenpunkte ich habe und je auch mal wie schneller und auch intelligenter uns KI da unterstützen kann.
Sie hatten gerade, wie gesagt, Sie hatten den ersten Vortrag, fand ich super spannend. Sie haben sehr konkrete Produkte genannt. Ich weiß nicht, wie weit wir darüber reden können. Ich frage das einfach mal nach. Da war ein Raketentriebwerk. Sie haben es geschildert. Das ist entstanden ohne CAD-Programm. Das müssen Sie erklären. Wie ging das?
Und das ist schon ein bisschen spooky, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin ja selber Maschinenbauingenieur hier in Karlsruhe, mein Diplom abgeschlossen. Und als Ingenieur weiß man, dass in diesem Prozess von einer Idee, dass immer die Digitalisierung eine entscheidende Rolle spielt. Also früher hat man noch schön mit Tusche und 2D gezeichnet, dann kamen eben die 3D-Programme und das ist ja mittlerweile ja Standard. Ja. Auch automatisierte Simulation ist mittlerweile nichts Außergewöhnliches. Unsere Technologie hat eine große Hürde. Und wenn ich das so sagen darf, aber ich bin selber ein Ingenieur, das ist der Ingenieur oder die Ingenieurin. Das heißt, heute müssen die Ideen digitalisiert noch einmal durchdacht, verarbeitet werden. Der Ingenieur selbst würde das Bauteil auf das Produktionsverfahren ja hin optimieren. Das heißt, das ist anders, als wenn Sie ein Spritzgussbauteil designen oder wenn Sie den Wert von additiven Herstellverfahren in das Bauteil übersetzen. Da müssen Sie anders denken. Da müssen Sie den Wert der Technologie auch anders im Bauteil implantieren. Und das macht den Prozess des Produktdesigns sehr aufwendig und auch kostenintensiv. Und wir hatten vor einem halben Jahr ein Aha-Erlebnis, wo wir einen Kunden hatten, der uns einen Algorithmus gezeigt hat, der aus einer Idee, aus einem Produkt wirklich ein Bauteil physisch erstellt hat, in Sekunden. Und das hat mich total beeindruckt. Ich kann da leider nicht näher drauf eingehen, weil das unter NDA ist, aber das Raketentriebwerk, was Sie gerade eben beschrieben haben, das ist tatsächlich ein öffentlich verfügbares Bauteil, das kann man sich anschauen. Die Firma Hypergenic hat das über ein CAD-Programm erstellt, also das Bauteil hat nie ein CAD-Programm gesehen, sondern über Algorithmen. Das heißt, man hat dem Algorithmus beigebracht, wie idealerweise ein Triebwerk arbeitet, wie Kühlmechanismen greifen müssen, wie Strömungen geleitet werden müssen. Und das wurde dann eben aus dem Speisen von Rahmenbedingungen wurde dann ein konkretes Bauteil digital erstellt. Und wir haben es auf der Maschine gedruckt.
Super spannend. Das warf gerade im Publikum die Frage auf, inwieweit es künftig denn überhaupt noch Konstruktionsingenieure braucht.
Ja. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorge machen. Ich habe den Vergleich ja auch gezogen. Jeder von uns nutzt ChatGPT und typischerweise 80% der Fälle müssen wir selber nochmal in die Tastatur greifen und ein paar Sätze anpassen, weil so richtig optimal ist es nicht. Und ich glaube, das kann man auch jetzt mal problemlos auf unseren Fertigungs- oder auf unseren Designprozess übertragen. Ich glaube, dass einfache Anwendungen über künstliche Intelligenz, also einfache Applikationen über künstliche Intelligenz erzeugt werden können, ohne dass ein Ingenieur drauf gucken muss. Aber gerade bei komplizierten, kritischen, zertifizierten Anwendungen ist es erforderlich, dass man da immer noch einen Kontrollmechanismus einbringt. Auch Innovationen und auch die nächsten Generationssprünge von Applikationen, behaupte ich mal, brauchen immer noch HI, ne? Eine Human Intelligence und nicht AI.
Genau, das heißt, Sie würden immer noch ruhigen Gewissens jungen Menschen heute dazu raten, ein Ingenieurstudium aufzunehmen.
Absolut. Ja, vielleicht muss man ein bisschen weniger Mathematik machen, ein bisschen mehr über Daten und Software lernen, aber ich glaube, das ist ein Bereich. Deswegen, also dieses Thema, dieser Kunde hat mir die Augen geöffnet, dass diese eine Applikation funktioniert und wenn man dieses Problem generell gelöst hat, dann glaube ich, wird künstliche Intelligenz unsere Technologie, Additive Manufacturing, dramatisch befeuern.
Klasse, jetzt der Panik, das war perfekt beantwortet. Zweite Frage würde ich auch gerne noch kurz mit Ihnen durchgehen, nämlich die Frage, welche Rolle wird die additive Fertigung zukünftig in der Automobilbranche spielen?
Eine Riesenfeld, Riesenbranche, wahnsinnig viele interessante Anwendungen, heute schon. Ich glaube, die Automobilindustrie war ja auch mit der erste große Player, wenn es um das Thema Rapid Prototyping ging. Also da sehe ich heute noch kaum vergleichbar andere Industrien in dem Volumen. Allerdings die Übertragung in Serie ist deutlich schwieriger, weil in der Automobilindustrie natürlich das Thema Qualität ganz oben steht zu extrem günstigen Preisen. Und das hat uns fairerweise, muss man da sagen, die ganze Industrie hat sich da schwer oder tut sich schwer, diesen Preispunkt zu finden. Wobei wir Tendenzen sehen, gerade auf der Kunststoffseite, wo wir uns Richtung Spritzguss bewegen. Und das bedeutet, dass heute schon kleine Einsatzfelder einen positiven Business Case haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mit weiteren Innovationen dann auch die Total Cost of Ownership weiter runterkommen, sodass Bauteilkosten auch kostengünstig gegenüber Spritzguss gefertigt werden können.
Sind Produkte gefertigt auf EOS-Maschinen heute schon in der Serie, in der Massenproduktion?
Ja, das hängt jetzt davon ab, welches Automodell Sie fahren. Können wir uns nachher mal drüber unterhalten. Dann kann ich Ihnen sagen, ob Sie mit gedruckten Teilen unterwegs sind oder nicht.
Klasse, Herr Zapernik, das war sehr informativ. Ich danke Ihnen für das nette Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Herrscher, hat mich gefreut. Vielen herzlichen Dank.
So, es geht Schlag auf Schlag. Schon habe ich den zweiten Gesprächspartner neben mir sitzen. Ich hatte schon einmal das Vergnügen, mit ihm zu reden. Ich rede von Dr. Erik Klemp. Hallo Erik, schön, dass ich dich nochmal begrüßen darf. Sag kurz noch anfangs ein paar Worte zu dir selbst.
Ja, hallo Stefan, mein Name ist Erik Klemp. Ich arbeite für die Firma Whitecell Eisenhut. Wir stellen Bipolarplatten her, unter anderem bieten grüne Lösungen an für den Transport. Ich bin selber Ingenieur, Maschinenbauingenieur, kenne mich im Additiven einigermaßen aus, kenne mich in der Brennstoffzellenszene einigermaßen aus und versuche das miteinander zu kombinieren.
Du hast gerade in einem sehr spannenden Vortrag erläutert, wie diese Bipolarplatten im Siebdruckverfahren hergestellt werden. Viele Details kannte ich alle nicht. Was mich tatsächlich am meisten fasziniert hat, ist, wie viel Handarbeit da noch drin steckt.
Wir stehen am Anfang dieser Technologie und es ist noch sehr viel Handarbeit. Wir sehen, dass wir Pasten anmischen müssen. Wir sehen, dass wir Parameter entwickeln müssen. Das kennen wir alles aus der additiven Fertigung. Also die richtige Konfektionierung von Materialien, um gewisse Eigenschaften zu erreichen. Gerade bei den Bipolarplatten ist es wichtig, dass sie dicht sind, aber auch elektrisch leitend. Da liegen unsere Herausforderungen. Und diese Handarbeit ist im Moment wirklich bestimmend, um diesen Prozess kennenzulernen.
Okay, wir sind hier auf einer Tagung, wo es um additive Fertigung und KI im Hinblick auf die Automobilbranche geht. Bipolarplatten, bisher habe ich nicht gesehen, wo da KI eine Rolle spielt. Spielt da KI eine Rolle?
Im Moment dummerweise noch nicht. Ich wiederhole mich, ich bin gerade am Anfang. Wir haben so viele Parameter, die in unserer Maschine sind. Wir haben so viele Korrelationen, die dort über Geschwindigkeiten, über Pastenzusammensetzungen, dann über Output sind. Das müssen wir miteinander kombinieren und dafür werde ich Intelligenz brauchen. Die Intelligenz in meinem kleinen Kopf wird nicht ausreichen. Ich brauche eine Voraussage, was muss ich tun, um die und die Eigenschaften zu erreichen. Ich habe früher mal in meiner Diplomarbeit mich mit künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence, neuronale Netze, Fuzzy Logic beschäftigt. Man muss diese Eingangsparameter kennen und genau diese Eingangsparameter, die bauen wir gerade zusammen. Wir kennen auch die Ausgangsparameter. Und wenn wir jetzt mal ein paar Monate nach vorne gucken, werden wir bestimmt sehen, dass sich in der Mitte auch irgendetwas tut.
Okay, aktuell bei der Bipolarplattenherstellung hast du relativ wenig Berührungspunkte mit der KI. Du bist aber, zählst zu den Urgesteinen der additiven Fertigung in Deutschland und hast bestimmt auch eine Meinung zur KI. Das ist auch nochmal die Frage, was denkst du, wo kann KI die additive Fertigung künftig umkrempeln?
Als erstes ist es mir wichtig zu sagen, der Ingenieur steht im Mittelpunkt. Ganz, ganz wichtig ist das, was man in der Ausbildung lernt. Ich habe an der Universität studiert, am Ende auch promoviert. Da lernt man die Basics. Das ist vom Maschinenbau über Festigkeiten, über Thermodynamik und so weiter, Elektrotechnik, alles, was man sich vorstellen kann. Werkstoffkunde, ganz, ganz wichtig. Das braucht man alles. Und wenn man diese Basics hat, kann man weiterarbeiten. Ich vergleiche es mal mit einem Kind, was Marathon laufen soll. Das muss ich auch erstmal an dem Schrank hochhangeln, um stehen lernen. Und aus dem Stehen wird ein erstes Laufen und daraus wird dann irgendwann mal ein schnelleres Laufen. Und so wird es hier auch sein. Wir fangen gerade eben erst an, wir sortieren uns und dann wird es einen großen Hub geben mit künstlicher Intelligenz. Wenn ich mir jetzt mal meine Vergangenheit angucke, was wir gemacht haben, insbesondere in den beiden Stellen beim WMRC in Paderborn und bei der Voestalpine in Düsseldorf, dort ging es viel um Konstruieren, dort ging es um Umsetzen von Ideen, von Randbedingungen in eine fertige Konstruktion. Ich glaube, dort wird KI unterstützen können, die eine Basic-Arbeit leisten, aber es ist auch so, dass KI nicht den Konstrukteur ersetzen wird. Konstrukteur ist halt ein echter Beruf und es ist eine Berufung, aber es lässt sich nicht durch künstliche Intelligenz ersetzen.
Du hast gerade sehr schön einen flammenden Appell dahingehend gehalten, dass wir auch morgen noch Ingenieure brauchen. Dazu stehst du, ja?
Dazu stehe ich auf alle Fälle, ja. Und es ist die menschliche Intelligenz, die wir brauchen, die menschliche Intelligenz, die zwischen den Ohren sitzt, die wird uns nach vorne bringen. Und das ist unser Asset. Das ist das, was wir haben, was wir einsetzen müssen, was sich auch nicht kopieren lässt. Auch das ist ein großes Thema. Wie kann ich die KI einsetzen, um eventuell einen Schutz gegen Rechteverstoß zu generieren? Ein ganz, ganz großes Thema. Wie stelle ich Alleinstellungsmerkmale hin? Wie kann ich sie generieren? Und wenn ich gucke, wie viele Ideen ich im Kopf habe und wie viele Leute es gibt, wir sitzen jetzt hier in einem Raum, da sitzen 60, 70, 80 Leute, ich habe nicht genau gezählt. Wenn wir die zusammenbringen würden und diese gesamte Brainpower kombinieren könnten zu einem Output, ich glaube, wir hätten viele Lösungen. Und so war es damals auch an den beiden genannten Institutionen. Wir haben Menschen gehabt, Menschen, die wirklich etwas nach vorne gebracht haben. Und gucke ich jetzt zurück, auch in den Podcast, ich glaube, es war 88, 87, sowas in dem Dreh, da saßen ehemalige Mitarbeiter von mir, die haben alle etwas mit eingebracht, nämlich ihre eigene menschliche Intelligenz. Und das bringt einen guten Output am Ende.
Du spielst auf den DMRC-Podcast an, der ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Ich schreibe es in die Shownotes für alle, die es interessiert. Lieber Erik, lass uns kurz fassen. Wir müssen noch die zweite Frage beantworten. Du bist, wie gesagt, Urgestein in der additiven Fertigung. Heute bist du mittelbar zumindest in der Automobilbranche tätig. Stichwort Brennstoffzelle. Deine Einschätzung, welche Rolle wird die additive Fertigung zukünftig in der Automobilbranche spielen?
Ich bin sehr froh, dass aus den vergangenen Jahren so viel positive Ergebnisse gekommen sind. Die Maschinen sind schneller, zuverlässiger geworden. Wir haben einen wesentlich besseren Output. Nikolai Zepernik hat vorhin ein Beispiel genannt. Six Sigma, also aus sechs Bauteile dürfen aus 1 Million hergestellter Bauteile fehlerhaft sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ganz realistisch ist, aber wir sind technologisch sehr, sehr weit gekommen. Und wenn wir das weiter treiben, dann wird diese Technologie auch einen hohen Stellenwert haben. Insbesondere, wenn wir jetzt auf sinkende Stückzahlen gucken, wird es einen großen Anteil haben. Wir sehen es bei uns bei Beizell Eisenhut. Wir sind aus dem Spritzguss kommend natürlich auch jemand, der Bauteile herstellt. Und Bauteile in millionenfacher Menge. Wenn wir aber Kunden haben, die weniger Bauteile brauchen, dann können wir auch auf AI kombiniert mit AM zurückgreifen, nämlich die Intelligenz aus den Problemen der Kunden dann so zusammentragen, dann könnte es was werden. Und ich glaube, wir sind auch automobillastig an dieser Stelle, dass wir dort einen großen, großen Einfluss haben werden. Ich bin sehr, sehr positiv mit den 3D-Druckverfahren.
Konkret gefragt oder in die Glaskugel geguckt, wird irgendwann mal, nennen wir ihn Volkswagen Golf, wird der irgendwann mal komplett aus dem 3D-Drucker ausgespuckt werden?
Mit Sicherheit nicht.
Kurz und knapp, aber begründe es bitte.
Es sind zu viele unterschiedliche Bauteile. So wie der Golf jetzt aufgebaut ist, bestimmt nicht. So wie ein Auto jetzt aufgebaut ist, nicht. Aber wir werden vielleicht andere Art von Transport haben. Wenn ich zurückschaue auf die großen 3D-Druckmessen damals, dort waren schon erste Autos unterwegs, die haben wir schon gesehen. Unter anderem bei Stratas, es war schon eine Hülle. Wenn wir das jetzt kombinieren mit den Elektromotoren, dann gibt es bestimmt was. Aber ich glaube nicht, dass alles aus einer Maschine kommt, sondern es wird ein nach wie vor Zusammenbau von Bauteilen sein.
Wann kommt die erste Brennstoffzelle komplett aus einem vollautomatisierten Herstellungsprozess?
Ich glaube, das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Ich mag nicht auf meinem Alter rumreiten, aber ich befürchte, vor meiner Rente sehen wir es nicht mehr.
Schönes Schlusswort, lieber Erik, hat wieder Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Stefan.
So, und schon sitzt der dritte Gesprächspartner mir gegenüber. Und es ist nicht irgendjemand, nein, es ist einer der Mitveranstalter. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen, Professor Franz Josef Filmer. Hallo Franz Josef, stell dich bitte selbst kurz vor.
Hallo Stefan. Ich bin, viele sagen, ein Dinosaurier der additiven Fertigungsszene. Seit über 30 Jahren bin ich Beobachter, das ist ein Privileg in dieser Branche. Und ich veranstalte verschiedene Tagungen und habe vor 30 Jahren schon additive Fertigung als Lehrveranstaltung eingeführt an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe oder Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe, wie sie heute heißt.
Wir sind hier auf einer Fachtagung, wo es um die Kombination von KI und AM geht. Deshalb die Frage auch an dich: Welchen Einfluss wird die KI künftig auf die additive Fertigung haben?
Es gibt eine Reihe von Feldern, wo ich die additive Fertigung sehe. Das eine ist im Bereich des Designs. Das heißt also, das Design ist ja heute sehr stark menschengetrieben, dauert noch vergleichsweise lange. Und ob wir die besten Lösungen finden, ist die andere Frage. Da kann uns KI sehr viel helfen. Generatives Design ist ein Stichwort, was man dort nennen kann. Aber es ist nicht das Einzige. Denn der Beruf des Konstrukteurs wird sich grundlegend ändern in den nächsten Jahren. Und der Konstrukteur kann sich mehr auf die kreativen Prozesse konzentrieren, also mehr Architekt sein als Konstrukteur im eigentlichen Sinne. Das wird also eine wesentliche Aufgabe sein, nach meinem Verständnis. Aber damit ist es nicht getan. Da sind wir schon ein Stück weit Weg gegangen. Ich glaube, dass auch in der Prozessoptimierung ein wesentlicher Punkt ist, dass man das, was man so Closed Loop Control nennt, dass man da sehr viel mit KI machen kann. Zum einen hat man Daten, aber selbst wenn man keine Daten hat, kann die KI einem da helfen, also aus den vorhandenen Daten sozusagen in die Zukunft zu schauen, daraus dann neue Daten zu generieren. Was ein Mensch prinzipiell könnte, aber wofür er unendlich lange Zeit benötigte. Und diese Experten, die das können, sind nicht überall verfügbar. Und da kann einem die KI im Prozess sehr viel helfen. Der andere Bereich ist das Integrieren in die gesamte Fertigungskette. Es ist ja mit Additiv nicht getan. Wir haben immer ein Post-Processing. Dort kann man mit Robotik, KI-geführter Robotik was machen und so weiter. Also es gibt eine Reihe von Feldern, die dort bespielt werden können. Noch nicht genannt habe ich das Thema Materialentwicklung. Ich glaube, Materialentwicklung ist heute sozusagen der langwierigste Prozess in der Entwicklung von additiven Fertigungsverfahren und Materialien dafür. Die großen Materialhersteller tun da eine ganze Menge, aber man würde sich wünschen, dass das einfacher ist, dass man punktgenau die richtigen Materialien bekommt, sowohl im Kunststoff wie auch im Metall, damit man für die Einsatzzwecke die richtigen Materialien zur Verfügung haben. Ich komme nochmal wieder zurück auf das Vorhergesagte. Bisher war es das Nachahmen von bisher bekannten Materialien und auch Produkteigenschaften. Wenn additive Fertigung eine Zukunft haben will, über das hinausgehend, dann brauchen wir natürlich neue Einsatzfelder und auch passgenaue Materialien. Die müssen möglicherweise in dem Prozess erst entwickelt werden. Und wenn uns KI dort helfen kann, und ich bin da sehr zuversichtlich, dann haben wir eine Menge geschafft.
Kannst du konkrete Beispiele nennen? Kennst du Materialien, die mithilfe von KI entwickelt wurden?
Also ich stecke in der Materialentwicklung nicht so tief drin, aber mir ist bekannt, dass an einigen Instituten KI schon genutzt wird, um die Prozesse, die langwierigen Trial-and-Error-Verfahren zu reduzieren. Man kann auch Simulationsverfahren substituieren, weil man ja immer hochrechnen kann in der KI. Aus vorhandenen Daten, wenn ich relativ wenige Daten habe, dass ich dann daraus die passgenauen Daten hochrechnen kann.
Okay, in den bisherigen Vorträgen und auch in den bisher von mir geführten Gesprächen hier kam immer wieder das Thema auf, Konstrukteure, die Arbeit der Konstrukteure wird sich massiv verändern. Du hast jetzt noch ins Spiel gebracht, die Arbeit der Materialentwickler, der Metallurgen, der Polymerexperten, auch die wird sich maßgeblich verändern. Provokant gefragt, brauchen wir morgen noch Konstrukteure, Metallurgen, Polymerexperten?
Das glaube ich schon. Man muss allerdings eine Einschränkung machen. Man muss überlegen, ob man alle Dinge, die eine KI einem liefern kann, ob man die noch alle, ich sag mal, im eigenen Kopf, im eigenen Denken nachvollziehen kann. Aus meiner Sicht ist das eine große Hürde, gerade für Ingenieure. Die haben es ganz gerne, wenn sie den Prozess von A bis Z verstehen. Und wirklich verstehen, weshalb kommt dieses Ergebnis heraus. Und ob das mit KI in Zukunft noch der Fall sein wird, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das heißt also, die KI wird einem Lösungen liefern, im Material, in der Gestaltung von Produkten, die vielleicht nicht so ohne weiteres vorhersehbar waren. Also teilweise überraschende Ergebnisse. Und dann ist die Frage, können wir dem Ganzen noch trauen? Und oder ist das ein Holzweg?
Jetzt bin ich natürlich auf deine Antwort gespannt. Die Frage, die du aufwirfst, ist super spannend. Deine Antwort
das
ist?
Das heißt also, der Konstrukteur, der Materialentwickler und all die anderen Spezialisten müssen genau auf diese Dinge hingeschult werden, dass sie also einen Überblick bekommen, was in welche Richtung könnte das grundsätzlich gehen, und müssen ja letztendlich dann doch die Entscheidung treffen, ob das Ganze feasible ist oder nicht. Und dieses Entscheidungstreffen wird eine Hauptaufgabe sein. Naja, also die KI kann meiner Meinung nach eine Entscheidung sehr gut vorbereiten, aber die letztendliche Entscheidung sollte man nicht der KI überlassen.
Schwierig, finde ich. Ja. Du hast gerade gesagt, ein Materialentwickler kann kaum noch überblicken, warum die KI so entschieden hat. Gleichzeitig sagst du, am Ende muss aber der Mensch sagen, ob das gut ist oder nicht. Wie soll er entscheiden, ob es gut ist oder nicht, wenn er den Prozess gar nicht verstanden hat?
Das ist genauso wie mit vielen anderen Technologien auch. Wir verstehen im Detail nicht, was in einem Smartphone passiert. Wir vertrauen trotzdem darauf, dass die Ergebnisse in Ordnung sind.
Fünftes Beispiel,
Also das, und das wird in vielen Disziplinen so sein. Das ist derzeit schon in vielen Bereichen der Fall. Daran haben wir uns längst gewöhnt.
Okay, prima, Franz Josef. Dann lass uns bitte die zweite Frage noch kurz beleuchten. Mit Blick auf die Uhr würde ich dich um eine kurze Antwort bitten. Wie schätzt du das ein? Welchen Einfluss wird die additive Fertigung auf den Automobilbau generell haben in Zukunft?
Ja, ich denke, man kann einmal sagen, die additive Fertigung ist eine Fertigungstechnik wie jeder andere auch. Die Automobilindustrie ist eine spezielle Industrie mit speziellen Ereignissen und sehr viel Erfahrung im Prototyping. Und das führt natürlich dazu, dass die Automobilindustrie sehr viele Daten hat und sehr viel Daten gesammelt hat. Und die müssen wir jetzt eigentlich nur noch verfügbar machen. Wobei das nur wahrscheinlich die entscheidende Einschränkung ist. Das dürfte eine große Herausforderung sein. Und ich glaube, die Automobilindustrie kann das leisten. Und daraus dann auch entsprechende Einfallstore für die künstliche Intelligenz schaffen. Ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte. Das wird passieren im Produktentwicklungsprozess, aber es wird auch funktionieren in der Produktion. Und da muss es ja letztendlich hin. Und da kommt es auch hin. In allem, was Entwicklung angeht, ist die Automobilindustrie sowieso führend, was also solche Techniken angeht. Im Produktionsbereich haben sie vielleicht ein bisschen Nachholbedarf gegenüber anderen Branchen. Und das werden sie schaffen, glaube ich.
Das hast du schön gesagt. Automobilbau ist führend in vielen Technologien, in vielen Anwendungen. Dennoch sehe ich, zumindest in der Serienfertigung, bisher jetzt wenig 3D-gedruckte Bauteile in der Großserie.
Das ist so, und das wird auch eine Zeit lang noch so bleiben. Ich glaube nicht, dass die Automobilindustrie von dem Kostendruck wegkommt. Und die additive Fertigung ist eher für kleine Serien oder für kleine Stückzahlen ausgelegt. Und die typischen Volumen, die in der Automobilindustrie üblich sind, sind derzeit noch schwer abbildbar. KI kann aber dazu einen Beitrag leisten, das kostengünstiger zu machen.
Genau, und jetzt mal ganz weit in die Zukunft geguckt. Wir haben heute viel gehört, was die KI künftig leisten kann. Hältst du es wirklich nicht für denkbar, dass in, keine Ahnung, 50 Jahren das fertige Flugzeug, das fertige Automobil aus der mannlosen Fabrik rausfährt? Autonom natürlich.
Also ich hab in der Vergangenheit schon von Boeing-Prognosen gehört. Man könnte, wenn man will, ein komplettes Flugzeug aus dem 3D-Drucker bauen. Das geht auch prinzipiell, und das geht bei einem Auto prinzipiell auch, aber es ist nicht sinnvoll.
Warum nicht?
Weil es erstmal viel zu viele Teile sind, unterschiedliche Verfahren sind notwendig, und dann wählt man doch lieber die Verfahren, die für genau dieses Teil optimal sind. Und das ist nicht immer die additive Fertigung.
Okay, Franz Josef, herzlichen Dank. Danke dir für die vielen Informationen, für das tolle Gespräch. Vielen Dank. Und vor allen Dingen herzlichen Dank nochmal für die Einladung.
Gerne.
So, und schon ist der vierte Gast bei mir. Wir hatten heute Morgen schon einen Repräsentanten eines großen 3D-Druckerherstellers. Das war der Herr Zapernik von EOS. Jetzt freue ich mich, einen Repräsentanten eines weiteren sehr großen 3D-Druckerherstellers begrüßen zu dürfen. Nämlich, es geht um Stratasys und mir gegenüber sitzt Michael Eichmann. Hallo Herr Eichmann, stellen Sie sich bitte zunächst selbst kurz vor.
Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch. Mein Name ist Michael Eichmann. Ich darf schon fast sagen, dass ich ein Urgestein in diesem Markt bin. Jetzt 29 Jahre in dem Bereich tätig, seit 25 Jahren bei Stratasys und dort für die Geschäftsentwicklung verantwortlich in EMEA. Das heißt eben neue Geschäftsfelder finden, neue Märkte und alles, was mit dem eben zu tun hat.
Neue Märkte, neue Technologien, super Übergang. Wir wollen reden über additive Fertigung und KI. Deshalb die Frage auch an Sie, welchen Einfluss wird die KI auf die additive Fertigung haben?
Also ich denke, wenn man sich heute den ganzen Ablauf sieht, von der Produktentwicklung, sprich das Design von Bauteilen bis hin zur Produktion, ist sicherlich das Thema KI sehr interessant in dem Umfeld eben der Daten. Wenn wir heute schauen, wie aufwendig das teilweise immer noch ist, diese Daten zu produzieren, wenn sie nicht direkt aus einem einfachen CAD-System kommen, sondern beispielsweise in der Medizin aus CT-Daten, aus MRT-Daten, wenn sie teilweise flächenrückgeführt wird und vor allen Dingen natürlich auch, um den Nutzen, den wir mit additiven Fertigung eben darstellen können, sprich sehr mit sehr wenig Material zu arbeiten zu können. Also das Thema der ganzen bionischen Konstruktion, das eben mit KI zu unterstützen, ist natürlich eine Riesenhilfe für den Konstrukteur, um ihm doch noch viel Arbeit wegnehmen oder ihn unterstützen zu können, dass seine Arbeit an der Stelle einfacher wird. Das andere ist natürlich der ganze Prozess in Richtung Anlage. Wenn man sich heute mal die Technologien sieht, sind die natürlich sehr unterschiedlich von dem, was ich auch als Operator hineinstecken muss. Das heißt, teilweise bei komplexen Materialien, bei doch komplexeren Systemen, die teilweise notwendig sind, bedingt das doch ein sehr hohes Know-how des Operators und die richtigen Parameter zu finden, die Parameter entsprechend abzustimmen mit dem Bauteil teils. Und da sehe ich KI als oder KI-unterstützte Software in diesem Produktionsprozess mit der additiven Fertigung als sehr interessant und wichtig an.
Sie sagen Konstruktion als ein Beispiel, Anlagenbedienung als zweites Beispiel. Fällt Ihnen noch ein drittes Beispiel ein, wo die KI Einfluss nehmen könnte auf die additive Fertigung?
Also generell sicherlich auch das Thema Qualität. Ja, wenn man heute schaut, ich sag mal, gibt es ja einfach ein paar Grundfragen, was möchte ich erreichen? Manchmal brauche ich wirklich eine absolute Top-Qualität. Auf der anderen Seite, wenn Sie Teile herstellen, wie wir das teilweise im Luftfahrtbereich machen. Müssen Sie sich vorstellen, haben Sie vielleicht eine Trennwand, die additiv gefertigt werden soll in der ersten Klasse. So, da brauche ich natürlich auf der Oberfläche, die sichtbar ist, eine hervorragende Qualität. Innen drin guckt keiner rein, da möchte ich Geld sparen, Material sparen. Da kann ich vielleicht in einem FDM-System mit einer sehr großen Düse arbeiten, um sehr schnell diesen Innenbau herzustellen, bionisch herzustellen. Und die Qualität spielt aber trotzdem eine große Rolle. Das ist erstmal die Außenhaut, aber auf der anderen Seite gibt es sicherlich immer wieder Anforderungen, die doch recht schwierig ist für den Bediener von den Anlagen oder auch dem, der die Teile produziert, das direkt aus dem Stegreif zu sagen. Also wir kennen das ja noch aus der Historie, dass es für den Schmiedebereich, für den Gussbereich ganze Bibeln gab, wo man nachlesen musste, wenn man das und das erreichen möchte, dann hat man das und das zu tun. So, das sind natürlich Dinge, die man heute auch, wenn ich jetzt auf den modernen digitalen Entwicklungsprozess komme, Produktionsprozess, die man natürlich durch KI hervorragend unterstützen kann.
Perfekt, Sie bringen es auf den Punkt. Sie sagen, Konstruktion kann die AI helfen, Operation bzw. Bedienung kann die AI helfen und bei der Qualitätsüberwachung kann auch die AI helfen. Da stellt sich mir doch die Frage, brauchen wir noch Ingenieure?
Also der Ingenieur, der ist für mich, ich wurde ja auch in den vielen Jahren immer wieder gefragt, um Gottes Willen, jetzt kommen solche Anlagen, wird jetzt der Modellbauer eingespart oder brauche ich den überhaupt noch an der Stelle oder was passiert da? Ich habe immer geantwortet, den braucht man genauso, wie man ihn vorher hatte. Es verwandelt, es ändert sich nur ein Werkzeug, was er jetzt in seinem Set hat. Und es ist nicht mehr der alte Dremel vielleicht, sondern heute hat er ein hochmoderniges Fertigungssystem, wo wir 3D-Drucker sagen, wo wir additive Fertigung mit betreiben können. Und ich sag mal, ich komme immer auf das zurück, was ich mal ganz am Anfang gelernt habe im Umfeld der Schuhentwicklung. Wie soll denn ein Mitarbeiter, der vielleicht nur im Hightech lebt, einen tollen Schuh entwickeln mit allem dem, wenn er nicht eine Schuhausbildung, also eine Lehre gemacht hat als Schuhmacher in den Unternehmen? Und deswegen ist das für mich, sieht das für mich, aus meiner Sicht sieht das eigentlich immer aus. Natürlich hat er weniger Arbeit, aber das ist ja das alles, das, was wieder immer wiederkehrend ist, was auch eine gewisse Langeweile produziert. Da kann er sich auf die Spezialitäten konzentrieren und sich unterm Strich ist er sicherlich viel innovativer und viel schneller mit seinen Arbeiten, die er da auf dem Tisch hat.
Aber braucht er wirklich eine, um im Beispiel zu bleiben, klassische Schuhmacherausbildung?
Also da kommt aus meiner Sicht, glaube ich nicht, dass man jemals darum kommt. Also das Handwerk, darum, wo es geht, und da spielt es keine Rolle, ob es der Schlosser in der Schlosserei ist, der mit Metall arbeitet, oder eben der Schuhmacher oder andere, oder der Schmuckdesigner oder Schmuckproduzent. Das ist ja nur ein Umsetzen auf einen neuen Fertigungsprozess mit der additiven Technologie. Aber heute, ich sehe das auch immer wieder, wir haben absolutes Hightech in den Anlagen, wenn ich Designer sehe, mal im Automotive. Das ist auch bei uns im Haus so mit gewissen Anlagen, Vollfarbe, mit hervorragenden Möglichkeiten. Aber solange der Designer das nicht verstanden hat, ja, das kann der Operator der Anlage, der kann ja nur so gut sein wie die Daten, die da kommen, um die Maschine oder diese additive Anlage eben auszunutzen. Und das ist nicht der Operator, das ist der, der die Daten macht. Und der muss ein Verständnis für solche Anlagen haben und die Funktionalitäten, um das optimal auszunutzen. Das sehen wir immer wieder, dass die Welt eigentlich dahin geht, dass das Thema Datengenerierung, sprich die Mitarbeiter, die dort in der Entwicklungsdesignabteilung, die haben heute einen ganz, ganz großen Einfluss auf den Nutzen und den Benefit von Anlagen im 3D-Druck. Ja, nur die produzieren die Daten und nicht die, die an der Anlage stehen und die andere Anlage führen.
Ich freue mich ja für alle aktuellen und alle zukünftigen IngenieurInnen, dass die das so sehen. Aber heute Morgen habe ich teilweise zwischen den Zeilen auch schon was anderes gehört. Kann man sich nicht vorstellen, dass der Schuhmacher der Zukunft der KI einfach nur noch sagt, mein Kunde ist 1,90 groß, wiegt 85 Kilo, hat einen Fuß, der ist so und so viel Zentimeter breit, so und so lang. Konstruiere einen perfekt gedämpften Schuh in grün-blau. Da muss ich kein Schuhmacher sein und die KI spuckt mir im Zweifel eine super Konstruktionsdaten zu dem gegebenen Problem aus.
Da gebe ich Ihnen an gewisser Stelle recht, ja, was diese Standards, wenn man das gradieren, so heißt das ja beispielsweise auf die verschiedenen Größen, das ist ja nicht nur einfach ein Faktor, den man eingeht und dann hat man die nächst kleinere Größe, das kann man sicherlich alles hervorragend mit KI machen, auch in der Entwicklung. Aber ich sag mal, wer gibt ihm das Design? Ja, das Design jedes Schuhunternehmen spricht da gewisse Zielgruppen an, ob klein, ob groß, ob jung, alt und in verschiedenen Richtungen. Und ich sag mal, hat er sicherlich die Möglichkeit, dass gewisse Grundaktivitäten ihm dadurch sehr gut unterstützt werden. Aber das Designerische, ja, den Marktzutritt zu kriegen durch dieses, ich glaube immer noch, dass da der Designer oder Ingenieur eben gefordert ist.
Wie gesagt, ich hoffe, Sie haben recht. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass ich der KI sage, designe den Schuh, keine Ahnung, im 60er-Jahre-Look. Die KI kann heute schon richtig viel und ich denke, das, was wir in Zukunft noch sehen werden, da mache ich mir ein paar Jobs tatsächlich unter anderem auch um meinen große Sorgen, offen gesagt. Soll ja aber jetzt nicht mehr unser Thema sein, wäre schon fast philosophisch. Lassen Sie uns noch ganz kurz mit dem Blick auf die Uhr auf die zweite Frage eingehen. Sie sind lange dabei, vor allem beim namhaften Hersteller Stratasys. Was ist Ihre Einschätzung? Welchen Einfluss wird die additive Fertigung auf den Automobilbau nehmen?
Also das wird sicherlich immer größer werden, weil auch das Verhalten der Konsumer ja heute in die Richtung geht, doch vieles customized zu bekommen. Wenn man heute mal schaut, die Edelmarken, die teilweise bei diesen Automobilisten zur Verfügung stehen, da lässt man sich sehr viel einfallen. Wie kann man das noch interessanter gestalten? Wie kann man besser als der andere sein? Und in diesem Bereich, bei den kleinen Stückzahlen, ist das natürlich immer ein Thema. Ja, mittlerweile sieht man, und das freut mich eigentlich die letzten Jahre, auch durch junge Leute, die in diese Bereiche hineingestoßen sind, das Budget und das Vertrauen von ganz oben bekommen haben. und mittlerweile auch einige Fabriken aufgebaut haben, additiv für die additive Fertigung bei den Automobilisten und wo man sehr erfolgreich eben Komponenten für die Kleinserien produziert. Ja. Also ich denke, dass das noch ein großes Maß annehmen wird, auch bei vielen anderen, die heute noch nicht da sind. Und ich persönlich denke, dass diese Massenprodukte, wie wir sie früher mal hatten, Millionen von VW-Golf-Fahrzeugen oder sowas, dass das der Vergangenheit angehört und dass man heute hinsichtlich den Ländern, wo man Aktivitäten entwickelt und seine Produkte verkauft, ob im asiatischen Raum, im europäischen, amerikanischen, natürlich auch immer noch seine Anforderungen hat, die anders sind als in einer anderen Region und dadurch natürlich auch die Stückzahlen kleiner werden. Wenn wir das gerade im Thema Caravaning, wo ich mich derzeit sehr intensiv mit beschäftige, das sieht man ja auch, wenn man mal auf eine Messe geht zu dem Thema, wie viele Varianten es eigentlich von einem grundsätzlichen Typ gibt und der kann eigentlich nur in der Länge variieren und im Gewicht natürlich, aber nicht in der Breite, da gibt es Gesetzgebung, aber das ist schon ein Riesenportfolio, was da aus wie viele Varianten da erstellt werden. Und das ist sicherlich ein absolutes Thema für die additive Fertigung. Und zudem, wenn ich aufs Caravaning zurückgehe, es wird immer schwerer durch Batterien. Die Fahrzeuge sind elektrisch, fahren sie. Das heißt Gewicht, Photovoltaik noch am Dach, Gas raus, alles elektrisch. Und wer denkt da noch ans Gewicht, auch da kommt das Thema auf Leichtbau. Ja, da wird nicht mehr klassisch, wie wir das früher hatten bei diesen Unternehmen. Da sind Tischler gewesen, die da mal erfolgreich angefangen haben. Das kann sich heute keiner mehr leisten, ein schönes, massives Buchenblatt dazu verwenden. Sondern man muss auch heute, und Brandschutz ein Riesenthema um die Batterie herum. Und das sind sicherlich Dinge, die auch in solchen Märkten einziehen, wie im Caravaning. Und da gibt es Riesenerwartungen auch an die additive Fertigung, diese Prozesse besser in den Griff zu kriegen. Heißt, Gewichtsersparnis, Energieersparnis und alles, was damit zu tun hat.
Genau, aber das komplett individualisierte Auto für jeden Einzelnen komplett aus dem 3D-Drucker sehen Sie in absehbarer Zeit
nicht? Nee, das sehe ich in der Form nicht, sondern wirklich die Komponenten, ja, wo es einfach Sinn macht, die additiv herzustellen. Und man muss das auch immer sehen in den Abstimmungen mit den anderen Fertigungstechnologien. Für mich ist die additive Fertigung einfach ein zusätzliches Werkzeug, eine Produktionsmaschine für gewisse Dinge, die ich damit hervorragend machen kann. Aber es wird wahrscheinlich in der Zukunft noch genug andere Technologien geben, die es seit vielen Jahren gibt, wo es Sinn macht, die einzusetzen. Und wenn man heute schaut, bei Profis, die additive Fertigung eben hervorragend integriert haben. Es geht lediglich nur um den Preis, ja, des Preis dieses Teils. Und wenn ich es additiv günstiger fertigen kann und die gleiche Funktionalität bietet, also alle Rahmenbedingungen, die das Teil erfüllen hat, dann gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht additiv zu machen.
Perfektes Schlusswort, Herr Eichmann. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, last but not least, einen Gast habe ich noch gewinnen können und auf den freue ich mich sehr. Ich glaube, ich darf sagen, er ist einer der führenden Köpfe in Sachen Kunststoff-3D-Druck in Deutschland. Die Rede ist von Dr. Stefan Josupait von Forward AM Technologies. Hallo Stefan, ich freue mich sehr, dass du da bist. Sag doch nochmal bitte selbst ein paar Worte zu dir.
Ebenso, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch, Stefan. Zu meiner Person, Stefan Josupait. Ich arbeite bei der Forward AM Technologies GmbH in Heidelberg. Wir sind vor kurzem aus dem 3D-Druckgeschäft der BASF 3D Printing Solutions hervorgegangen und bieten Materialien, vorwiegend Kunststoffmaterialien und Services auf dem Gebiet der additiven Fertigung an.
Okay, wir sind hier auf einer Tagung, wo es um die Kombination von künstlicher Intelligenz und additiver Fertigung geht. Deshalb auch die Frage an dich, wo siehst du den größten Impact der künstlichen Intelligenz im Hinblick auf die additive Fertigung?
Ich würde da starten, wo ich persönlich die größte Hürde sehe auf dem Gebiet der additiven Fertigung. Die liegt aus meiner Sicht in dem Unwissen, wo additive Fertigung großen Mehrwert bieten kann. In dem Sinne ist es auch ein ungenutztes Potenzial für verschiedene Industrien, aber auch ein ungenutztes Potenzial für die additive Fertigungsbranche an sich. Und ich denke insbesondere an den Prozessschritt, der noch vor der Fertigung passiert, noch vor den Prozessparametern, noch vor dem Druckprozess. Ich denke insbesondere an die Bauteilauswahl und das Part Screening, wie man so schön sagt, wo das Wissen leider nicht so breit ist, wo additive Fertigung entlang der verschiedenen Facetten Mehrwert bieten kann. Dabei kann es um Lieferzeiten gehen, es kann um Kosten gehen, es kann um Reduzierung von der Anzahl von Bauteilen gehen, also um Konsolidierung. Es kann um Nachhaltigkeitsaspekte gehen. Und in dem Fall sehen wir oft, dass additive Fertigung dann ins Spiel kommt, wenn Designs schon gemacht sind und man irgendwie eine Alternative sucht. Und in den meisten Fällen ist es dann fast eine Notlösung. Und ich glaube, wenn die Industrie, die Menschen, die Welt von additiver Fertigung besser wüssten und da wüssten, wie man sich ja die Vorteile zu Nutzen macht, glaube ich, dass wir viel schneller und viel größere Mehrwerte erzeugen können als das, was wir heute tun.
Klingt super spannend, habe ich dich richtig verstanden? Du wünschst dir eine künstliche Intelligenz, der ich sage, hey, pass mal auf, das sind die Teile, die stelle ich heute so und so her. Sag du mir doch mal, kann ich die alternativ per 3D-Druck herstellen? Lohnt sich das? Wenn ja, wie mache ich das?
Ich denke, man müsste zuallererst in die Datenbasis gucken. Normale produzierende Unternehmen haben Listen, Datenbanken über die typischen Bauteile, die sie verwenden, mit gewissen Geometrien, Größen, Werkstoffen, aber auch eben normalen Stückzahlen, die auftreten, mit Lieferzeiten, vielleicht mit Lieferengpässen, mit globalen Aspekten, was die Lagerhaltung angeht. Und ich denke, da würde ich sofort oder als allererstes ansetzen. Eine Herausforderung, die sich da noch stellt, ist oft die Unbekannte der Anforderungen an diese Bauteile. Oft wird uns gesagt, ja, dieses Teil wird normalerweise aus Werkstoff XYZ gemacht. Aber warum wird dieser Werkstoff verwandt? Da finden wir selten Antworten darauf und müssen halt individuell dort hereinschauen, gucken, was muss das Teil erfüllen, ja, und im Umkehrschluss, welche Materialeigenschaften oder welche Materialanforderungen kommen denn da heraus? Und ich denke, dass man gerade in modernen Produktentwicklungszyklen schon Tools an der Hand hat, Simulation etc., Design-Tools, dass Daten da sind, die in der Unterstützung helfen können, um schneller die richtigen Use-Cases.
Die vielen Leute hier hatten gerade das große Glück, einen tollen Vortrag von dir zu hören. Jetzt hast du gerade das Thema Materialentwicklung angesprochen, finde ich spannend. Vor allen Dingen, weil du gerade gesagt hast, ihr macht so ziemlich alles an Kunststoffen, nur eben den Blockbuster PA12 nicht. Zwei Fragen, warum macht ihr PA12 nicht und wie entwickelt ihr die Alternativen?
PA12 hat natürlich eine, ich glaube, 25-jährige Historie Industrie und ist in dem Sinne, was Volumen und was Kosten angeht, eine, ich sag mal, in Anführungszeichen, eine sichere Bank. Die Entwicklung von neuen Pulvern ist leider nicht sehr trivial. Es geht darum, was ist überhaupt kompatibel mit den Prozessen, was lässt sich zu Kostenzielen herstellen als Pulver und erfüllt es dann noch die Eigenschaften, die für die verschiedenen Applikationen erforderlich sind. Es gibt eine wachsende Anzahl von Alternativen, die aber natürlich noch einen relativ kleinen Marktanteil haben, aber großen Mehrwert bieten können. Ein Beispiel ist zum Beispiel Polypropylen, was als echter Commodity-Kunststoff in den Powderbed-Fusion-Markt Einzug erhalten hat. Und das ist ein ganz spannendes Feld, denn viele der Polymere, die verwendet werden, sind im Bereich Performance-Polymers angesiedelt und in dem Fall für viele Applikationen auch, ja, man sagt dann ganz gerne Overkill sein können. Und ja, das Anbieten von echten Commodities, also Standardkunststoffen, kann eben dazu beitragen, dass additive Fertigung auch ja nochmal neue Facetten erhält und wir so den Kuchen des Marktes vergrößern können.
Genau, du sagst, ihr macht viel PP, viel TPU, viel PA11, habe ich gerade gehört. Aber das ist alles bekannt. Deshalb die Frage im Hinblick auf das Programm hier. Nutzt ihr künstliche Intelligenz zur Entwicklung neuer Kunststoffe?
Zur Entwicklung neuer Kunststoffe? In Phasen anteilig schon mal ja. Aber es ist nicht so, dass wir uns auf künstliche Intelligenz in irgendeiner Form verlassen. Pulverentwicklung in dem Fall ist auch ein bisschen speziell, weil es sehr, sehr spezifisch ist und nicht immer systematisch. Aha. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Entwicklung zum Beispiel von Photopolymeren, ja, wo man im Grunde verschiedene Zutaten zusammenrührt, systematischere Zusammenhänge aufgrund der etwas geringer, komplexeren Fertigungsprozesskette, künstliche Intelligenz in dem Fall ein bisschen spannender sein könnte. Also ich würde da durchaus ein bisschen differenzieren, was die Technologie als solches angeht.
Spannend, du sagst, wenn ich das richtig verstanden habe, Pulverentwicklung bisher manchmal unstrukturiert. Gib uns doch mal bitte einen Blick in die Praxis. Wie funktioniert das?
Meistens funktioniert, also Pulverentwicklung in der Regel beginnt mit der Machbarkeit der Herstellung. Kann ich daraus ein hochqualitatives Pulver herstellen? Das ist der erste Checkpoint. Der zweite Checkpoint ist, und kann ich nicht nur herstellen, sondern auch zu Kostenzielen herstellen. Ich kann viele Pulver herstellen, die aber niemand bezahlen möchte. Punkt zwei ist, lässt sich dieses Material dann auch so wie gewünscht verdrucken? Ja, wir haben ein tolles Forschungscenter, wo wir im Grunde von der Idee zum Compound, zum gefertigten Teil in einer Woche Iteration fahren können. Und der zweite Schritt ist immer die Druckbarkeit. Kann ich das Ganze drucken? Das dritte Kriterium ist letztendlich die Frage, ob dieses Bauteil oder diese Teile, die ich drucke, die Zielanforderungen erfüllen. Nicht alles, was ich vom Grundmaterial aus dem Spritzguss kenne, trägt sich nach Pulverisierungs- und Druckprozess automatisch sofort. Das heißt, das muss neu validiert werden. Insofern haben wir im Grunde drei Hürden auf dem Weg von der Idee zum Bauteil, um sicherzustellen, ist das eine Formulierung, die funktioniert und die technisch und kommerziell sinnhaft ist.
Okay, ich bin kein Chemiker, kein Kunststoffexperte. Da kam jetzt überhaupt keine Chemie drin vor, in dem, was du gerade gesagt hast. Wann spielt die Chemie damit rein?
Ich muss dazu sagen, ich bin selbst Maschinenbauer und kein Chemiker. Wir haben aber ein ganz tolles Team mit von Chemikern, die insbesondere die Kunststoffe maßschneidern können. Die können wirklich runtergehen auf das Monomer-Level und im Grunde die Polymerstruktur maßschneidern und variieren, um so letztendlich die Materialien maßzuschneidern für den Herstellungs- und den Druckprozess.
Okay, du hast eingangs gesagt, du arbeitest für Forward AM Technologies. Vielen ist die Firma zumindest unter dieser Firmierung vielleicht noch nicht so bekannt. Sag doch nochmal bitte ein bisschen was zum Unternehmen. Wie viele Pulver stellt ihr her? In welchen Mengen und für welche Branchen, welche Kundenkreise, vielleicht sogar für welche Unternehmen?
Also letztendlich, zur Firma, der Geschäftsbereich, den ich verantworte, da dreht sich um Kunststoffpulver für die additive Fertigung. Das sind das selektive Laser-Sintern, aber auch das Highspeed-Sintern oder Multi-Jet-Fusion-Verfahren. Wir haben ein Portfolio von heute 13 verschiedenen Materialien. Das ist ein relativ schmales Portfolio, verglichen mit der Gesamtwelt verschiedener Kunststoffe für die additive Fertigung. Die Ziel- oder Kernmärkte, die wir heute bedienen, sind Applikationen wie zum Beispiel die Orthopädietechnik. Weil die Orthopädietechnik, da geht es fast immer um Stückzahl 1. Es geht um individuelle Geometrien, wo man gerade die Stärken der additiven Fertigung ausspielen kann. Und dort haben Materialien wie zum Beispiel Polypropylen, aber auch TPU, flächendeckend Fuß gefasst, weil man eben den Patienten so mehr Komfort und eine angepasste orthopädische Hilfe anbieten kann. Ein anderes großes Standbein sind zum Beispiel Consumer-Anwendungen. Ich hatte vorhin was gezeigt im Vortrag über Helme. Unsere Technologie wird angewandt in Amerika, in der NFL, um die Köpfe von den American Footballern zu schützen. Wir sehen aber auch ganz viele tolle Anwendungen in eher unspannenderen Bereichen, wie Fertigungshilfsmittel. Ein riesengroßer Mehrwert. Weniger sexy, muss man zugeben, aber trotzdem breite Anwendung. Und das hilft auch der traditionellen Industrie, sich schneller auf Varianten einstellen zu können, Entwicklungszeiten zu verkürzen, mit Hilfe von additiver Fertigung, ohne dass additive Fertigung zwangsläufig im Endprodukt auftauchen muss.
Lass uns nochmal kurz auf die sexy Orthopädie zu sprechen kommen. Was stellt ihr her? Die Einlegesohlen oder das Pulver für die Einlegesohlen? Produziert ihr selbst oder seid ihr nur Materiallieferant? Nur in Anführungszeichen.
Also wir fahren tatsächlich verschiedene Modelle. Wir haben Kunden, die für die Orthopädietechnik Bauteile herstellen. Und in der Regel beliefern wir diese Kunden mit Pulvermaterialien. Wir haben aber auch eine Zweigstelle, eine Tochterfirma in Frankreich, die selber Druckdienstleistungen mit unseren Materialien anbietet. Und so können wir auch die Kunden direkt beliefern mit fertigen Bauteilen, aber auch Services drumherum, wie dem richtigen Design als Beispiel.
Okay. Klasse, das war's schon. Danke dir, Stefan. Hat Spaß gemacht.
Sehr gern, vielen Dank.
So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 90. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, s wie Stefan und direkt daran geschrieben asche wie Asche, gelesen also sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, dann empfehle ich Ihnen die VDI Nachrichten Plus. Wenn Sie am technischen Puls der Zeit sein möchten, dann ist VDI Nachrichten Plus genau das Richtige für Sie. Dort finden Sie nämlich tagesaktuelle Artikel, weiterführende Hintergrundbeiträge, Ratgeber, exklusive Gewinnspiele und multimaterial aufbereitete Inhalte aus der spannenden Welt der Technik. Heute habe ich noch ein weiteres Angebot für Sie. Wie wäre es mit dem kostenlosen Newsletter der Fachzeitschrift Konstruktion? Er informiert Sie alle zwei Wochen über Themen rund um das Konstruieren. Beleuchtet werden unter anderem die aktuellen Trends aus Praxis und Wissenschaft. Natürlich immer wieder mit dabei die additive Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch einfach mal hier www.ingenieur.de/nl für Newsletter. All die Links schreibe ich sicherheitshalber, aber auch nochmal in die Shownotes. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.